HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute zu Gast Dieter Bettnartz, Babyboomer. Wenn auch in die Jahre gekommen, aber darauf kommen wir noch. Gastgeber Jochanan Schelgem. Dieter Bettnartz, Sie haben sich in Ihrem Leben, Spiegelautor, Nahost-Experte, Sie haben sich mit Wendepunkten in Ihrem Leben, aber auch im Leben eines jeden beschäftigt auf höchst amüsante Weise, sodass Sie durch die Republik getourt sind und die Leute viel gelacht haben bei Ihren Büchern, so auch ich. Es hat angefangen mit der Wickelfront. Da waren Sie wie alt und wann war das?
Also die Wickelfront ist so entstanden, dass meine Frau und ich lange beten mussten, lange medizinische Hilfe in Anspruch nehmen mussten, um Eltern zu werden. Und auf dem Weg dahin sind wir zwei völlig unterschiedliche Typen, meine Frau und ich. Esther ist Hamburgerin, ist Hanseatin, also sehr zurückhaltend, Juristin noch dazu, das macht es noch zurückhaltender. Und das war dann für sie so ein Closed Shop, wo sie sagte, das ist unsere private Angelegenheit, ob wir da in vitro versuchen müssen oder nicht, Insemination, was immer man versucht, von den Beten und Stoßgebeten abgesehen, um Eltern zu werden. Und wir mussten wirklich viele Jahre warten. Das war also nicht, dass wir gesagt haben, wir machen erstmal 20 Jahre lang Karriere und dann später so, sondern wir haben uns kennengelernt. Esther war 32, ich war 42. Und wir waren eigentlich sehr schnell entschieden, bei mir nach einer langen Zeit, wo ich mich nicht richtig getraut habe, zu einer Partnerschaft mich zu bekennen, zu sagen, ja, Esther ist jetzt endlich, Gott sei Dank, die Richtige. Und ich möchte gerne mit dir das Wagnis eingehen, Eltern zu werden. Aber dann hat es eben 7, 8 Jahre gedauert, bis wir wirklich das Glück hatten, Eltern der Zwillinge Fanny und Lilly zu werden. Und auf dem Weg dahin, wo meine Frau sehr zurückhaltend war, war ich immer sehr offen, weil es mich geärgert hat, wenn man in Hamburg auf irgendwelchen Empfängen war oder Freunde in Berlin besucht hat auf einer Party und alle immer erzählten, ach, das ist alles so einfach, Eltern wird man über Nacht. Und ich habe dann gesagt, nein, bei uns ist das nicht so. Und später kamen die Leute dann hin, wenn die Party vorbei war oder riefen am nächsten Morgen an und sagten, zu welchem Arzt geht ihr denn? Wo holt ihr euch denn Rat? Wie geht ihr denn damit um? Und wenn ich Ihnen das erzähle, sehen Sie hier, kriege ich noch eine Gänsehaut, weil mich das so berührt hat. Und dann habe ich gesagt, als wir endlich Eltern wurden, jetzt möchte ich darüber schreiben. Und da wurde ich auch animiert von einer lieben Freundin und Kollegin, die gesagt hat, hör mal, du hast im Spiegel jetzt 2, 3 Mal drüber geschrieben. Das war das normale darüber schreiben, aber auch schon einen Schritt weiter als nur drüber reden. Die sagt, daraus musst du ein Buch machen. Und so ist dann das Buch entstanden, Überleben an der Wickelfront.
Dieter Bettnartz, zu dem Zeitpunkt waren Sie schon lange Spiegeljournalist. Woher haben Sie den Mut genommen, man könnte auch sagen die Chuzpe, Ihre, ich sag mal frech, Impotenz, Ihre Unfähigkeit, Kinder zu kriegen, als das Normalste von der Welt. Das passiert jedem Abiturienten heute, wenn er nicht aufpasst. Und zack, gibt's ein Teenagerkind. Und Dieter Bettnartz erzählt offen auf der Party der erfolgreichen Spiegel und anderer Redakteure, dass er es nicht schafft. Woher der Mut?
Also, es geht nicht um Impotenz, sondern es geht um Unfruchtbarkeit. Das heißt also, der Vollzug des Verkehrs ist völlig möglich und man fühlt sich potent und allmächtig und man denkt, man ist ein ganzer Kerl und weiß gar nicht, dass man aufgrund der Samenstruktur unfruchtbar ist. Das ist ein wichtiger Unterschied.
Das heißt, Männer können das nicht wissen.
Also es gibt viele Männer, die sich für den größten Kerl aller Zeiten halten und dann mal eben sagen, wie mein Nachbar Frankie, der in dem Buch Die Wickelfront auch vorkommt und der dann so ganz frech sagt, ich bin Dortmunder, jeder Schuss ein Treffer. So. Und da wird das Kind geplant für März und dann kommt das Kind auch im März. Und deshalb taucht der Frankie so als Gegenpart in meinem Buch auf. Dann in der Verfilmung von Oliver Stokowski wunderbar gespielt, muss man dazu sagen. Also das sind diese Art von Männer. So, das ist das eine. Und ich bin dazu gekommen, der eine Punkt ist, was ich vorhin sagte, dass es mich einfach geärgert hat, wie Leute so nach außen tun, als sei das alles das Normalste der Welt, als hätten sie keine Probleme und mich dann hinterher diskret zur Seite nehmen und fragen, wie habt ihr es denn gemacht, bei welchem Arzt wart ihr? Und da habe ich gedacht, in diese Schamecke gehört das Thema nicht, sondern das Thema muss raus aus dieser Ecke. Und wenn ich ein Talent habe, dann glaube ich, ist das diese Mischung aus wirklich weitestgehender Ehrlichkeit und Offenheit und vielleicht auch der Möglichkeit, der Fähigkeit, komplizierte Sachen einfach zu formulieren, unterhaltsam zu formulieren, so dass dann auch bei so einem heiklen Thema die Leute dazugreifen und die Wickelfreund sich wirklich ganz prima in 2, 3 Auflagen und Taschenbuch verkauft hat und dann eben auch verfilmt worden ist. Die Wickelfreund gliedert sich in 2 Teile. Sie ist erstmal ein erzählendes Sachbuch. Und mir war ja gerade der Sachbuchteil wichtig, weil ich ja das Thema In-vitro-Schwangerschaft, In-vitro-Eltern, späte Eltern, den Sachaspekt der Veränderung, wenn aus dem Paar Eltern werden, so, wenn aus dem Mann der Vater wird, wenn aus der Frau die Mutter wird, diesen ganzen schwierigen innerlichen Prozess und auch gesellschaftlich relevanten Prozess, den wollte ich ja in dem Buch darstellen, und zwar sehr sachlich. Und das Unterhaltende, wo die Figur Bettnerz reinkommt, wo auch meine Familie reinkommt, das hat mehr den Charakter des dramaturgischen Effekts, um die Leute nicht abzuschrecken und zu sagen, jetzt kommt der 10. Professor und schreibt ein Buch über In-vitro-Elternschaften. Jetzt kommt der 20. Soziologe und schreibt etwas über späte Eltern. Sondern hier, und das hat auch den Erfolg des Buches ausgemacht, hier kommt jemand, der als Betroffener glücklicherweise halbwegs das Talent hat, irgendwie ein paar Sätze gerade hintereinander zu kriegen und den Menschen das Thema auf diese Weise unterhaltsam nahezubringen.
Dieter Bettnerz, Sie sind ein Zuckerbäcker. Sie haben jede einzelne Mandel mit einer wunderbaren Zuckermischung umhüllt und diese dann geröstet. Das heißt, wenn ich als der exemplarische Leser, natürlich völlig subjektiv und ungerecht, mich an Ihr Buch erinnere, dann habe ich die 327.512 Professoren, Wissenschaftler und Sachverständigen alle vergessen. Ich erinnere mich an Dieter Bettnerz verzweifelten Versuch, aufs Klo zu gehen und auf dem Klo alleine zu sein und dann seinen wutentbrannten Entschluss, diesen halslosen Monstern, die die Klotür erstens offen haben wollen, im Zeichen der Demokratie sowieso, und zweitens wissen wollen, was machst du da und wie machst du das, und diesen Monstern Paroli zu bieten, und zwar mit einer blauen Flasche, in der sein Rasierschaum drin ist, und dann voller Verzweiflung dies auch tut und dann dem noch größeren Desaster entgegensieht. Sie verpacken alle Sachverständigen und alle ihre Reflexionen über Kinderentwicklung und wie soll man seine Kinder erziehen, soll man seine Kinder erziehen, erziehen die einen selber und dann auch noch die beste Ehefrau von allen, von Ephraim Kishon, mit eingesponnen. Sie verpacken das alles in die wunderbaren anarchischen Zustände in ihrem Hamburger Haushalt.
Ja, und wenn man sich jetzt anguckt, wie bin ich zu diesem Buch gekommen? Wir lassen mal 2 frühere Bücher zu Nahost außen vor. Da sagen wir, der Autor Bettnerz, der jüngere Autor Bettnerz hat 2009 mit der Wickelfreund begonnen und jetzt 2018 mit Zu jung für alt, einem 2. Wendepunktbuch, diese Trilogie abgeschlossen, die ich da damals mit der Wickelfreund begonnen habe. Der Dieter Bettnerz als ganz normale Privatperson, der hat sich erstmal damit beschäftigt, ohne einen Gedanken an ein Buch zu haben, ohne einen Gedanken zu haben, ich, der Nahost-Korrespondent, packe das mal in eine Spiegelgeschichte, die ja ganz woanders ressortieren müsste und auch ressortiert hat und nicht in unserem Auslandsressort mit meinem Bereich Nahost. Das heißt, der hat sich normal beschäftigt, ja, was ist denn da los? Was ist mit meinem Körper los? Was ist mit dem Körper meiner Frau los? Was passiert jetzt in unserer Seele? Was machen wir, wenn wir keine Kinder bekommen können? Ist das Leben dann noch lebenswert? Ja, natürlich. Aber welchen seelischen Prozess leistet man und muss man leisten, um zu dieser Einsicht und zu diesem Entschluss zu kommen, das Leben auch dann zu akzeptieren, wenn so ein Kinderwunsch nicht erfüllt wird? Wie geht man dann damit um? Da haben wir Glück gehabt, wirklich großes Glück gehabt, dass es passiert ist mit den Kindern. Wie geht man dann damit um, wenn man als späte Eltern damit konfrontiert wird? Und dafür habe ich gelesen und habe mich mit Fachleuten unterhalten, habe mich mit Ärzten und mit Professoren, aber als Dieter Bettnerz, nicht als recherchierender Autor. Und Dann habe ich natürlich, als später jemand sagte, da müsste erstmal für uns, für den Spiegel, so drüber schreiben. 50 ist nur eine Zahl, hieß eine große Spiegelgeschichte, die ich darüber geschrieben habe. Mein 50. Geburtstag mit Zwillingen auf dem Kinderspielplatz. Ganz, ganz frisch geboren waren da.
Sie geschrieben, dass man eigentlich nie alt wird und 50 das neue 40 ist.
Wir kommen oder was bestimmt auch immer nachher darauf. Und in diesem Buch gehe ich ja auch darauf ein und rekurriere genau darauf und sage, Mensch, ich, der jetzt das Buch schreibt, zu jung für alt, hab doch vor 10 Jahren oder vor 9 Jahren, um genau zu sein, geschrieben, 50 ist nur eine Zahl. Also bitte, was ist da in mir passiert? Das ist Thema des neuen Buches. Damals war mir nur wichtig zu sagen, als die Menschen mich ansprachen, schreibt da drüber, und die erste Stufe war, für den Spiegel zu schreiben, zum Beispiel dieser Artikel, 50 ist nur eine Zahl. Dann zu sagen, okay, jetzt habe ich mich so sehr damit beschäftigt, als privater Mensch, aus tiefsten, intimsten persönlichen Gründen. Nun möchte ich das in einer Art und Weise verpacken, wo unsere Familienverhältnisse zu Hause das Vehikel sind, das an Wissen wiederzugeben und weiterzugeben. Und in der Stelle, die Sie vorhin genannt haben, mit meine Toilette gehört mir, wenigstens diese 2 Quadratmeter sind mein Reich, und da möchte ich jetzt mal für 10 Minuten morgens alleine sein, ohne dass die Zwillinge wie kleine Terroristen mir die Tür eintreten und mich in Geiselhaft nehmen. Da habe ich zum Beispiel auf Remo Lago zurückgegriffen. Und Remo Lago ist an dieser, der große Kinderarzt mit seinen Erfolgsbüchern, der sich sehr als Arzt darum gekümmert hat, was geht da in Eltern vor? Und dann zitiere ich Remo Lago und sage, schaut mal, Dieter, und sage ich dann zu mir selbst und auch zu den Lesern, schaut mal, schau mal, jetzt bist du in der verantwortungsvollen Rolle des Vaters, der seinen Kindern die Verrichtung der Morgennotdurft beibringen muss. Und der Remo Lago, der sagt, wenn du jetzt die Tür zulässt, dann musst du es ihnen später ganz anders beibringen, als wenn sie dir jetzt zugucken können. Deshalb ist diese Szene, die Sie genannt haben, ganz vortrefflich, um den Sinn dieses Buches Überleben an der Wickelfront zu erklären, weil das Heitere ist da, wo man denkt, oh Gott, wenn ich das lese und mich morgens ärgere oder sonst mal die Nerven verliere, da ist der Bettnarz, der ist noch viel ärmer dran und der hat es auch überlebt. Das ist so ein Trosteffekt. Dann hat es den unterhaltenen Effekt, aber es hat auch den Effekt, so habe ich dann damals immer ein bisschen geworben, lesen Sie nicht Remo Lago, lesen Sie nicht 20 andere, alles finden Sie bei mir, die Essenz in meinem Buch, nur viel unterhaltender verpackt in Überleben an der Wickelfront. Und wenn ich das sagen darf, weil das eben so eine ganz glückliche Art war, es umzusetzen, hat dann die damalige Familienministerin Ursula von der Leyen das Buch auch öffentlich vorgestellt, hat dem einen unheimlichen Schub gegeben. Wir waren dann bei Johannes B. Kerner in der Talkshow und da ging es einfach um das Thema, dass die Ursula von der Leyen gesagt hat, hier gibt einer auf eine sehr unterhaltsame Weise einen wirklich wichtigen Denkanstoß in der familienpolitischen Diskussion. So hat sie das damals empfohlen, das Buch. Und das war mir wichtig. Da sah ich mich getroffen, habe gesagt, gut, wenn das der Erfolg ist, wenn das der Effekt ist, dann nehme ich gerne auf mich, dass ich ab und zu auch der Loser bin, der da verzweifelt und der zum Rasierschaum greift und eigentlich seinen Kindern den Rasierschaum ins Gesicht spritzen möchte, es dann letztlich nicht macht so. Aber als meine Frau mitkriegt, welche Absicht ich da habe, kommt natürlich sofort die Juristin durch, kommt sofort die Familienrechtsanwältin durch, also Fachanwältin für Familienrecht, die sagt, das wirst du nicht machen. Da geht mein Sorgerecht und das geht gegen dein Sorgerecht und deine Sorgepflicht und das tangiert mein Sorgerecht, da bin ich sofort die Anwältin meiner Kinder. Hör auf! So, und das ist dann der Joke, wo die Geschichte wieder gebrochen wird. Aber auf dem Weg dahin hat man viel von Remo Lago und anderen verstanden, die das eher theoretisch erklären.
Was spielen wir als Ihren ersten Musikwunsch?
Und lassen Sie mich eine Sekunde nachdenken. Das sollte ja irgendwas vielleicht mit Kindern und Co. zu tun haben. Als ich selber sehr klein war, gab es Bill Ramsey, den ich sehr geschätzt habe, mit Yellow Submarine und Co. Und ohne Krimi geht die Mimi nicht ins Bett. Aber ich glaube, der hat auch gemacht Babysitter Boogie Woogie oder so. Wenn Sie da im Archiv was haben, spielen Sie es und volle Power.
Ralf Bendix mit Babysitter Boogie Woogie.
Ich bin der Babysitter von der ganzen Stadt und weiß, dass eins der Baby schon ein Hobby hat. Er singt so gern den Babysitter Boogie Woogie Song und er geht
Boogie.
Man hört, dass hier die Babys musikalisch sind und viel mehr von Musik verstehen als sonst ein Kind. Und jedes Mal, wenn ich dem Kind die Windeln bind, da macht es.
Das war Ralf Bendix mit dem Babysitter Boogie Woogie. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur Dieter Bettnartz, Gastgeber Johannan Schellje. Dieter Bettnartz, Ihre neue zwischen Buchdeckeln eingepackte Auseinandersetzung mit dem neuen Wendepunkt heißt Zu jung für alt. Warum beschäftigt sich ein jetzt 62er Erfolgsjournalist mit Kindern, also eigentlich doch sehr ausgelastet, mit der Zeit, da den meisten Deutschen der Sinn des Lebens abhanden kommt?
Genau, weil den meisten Deutschen in dieser Zeit der Sinn des Lebens abhanden kommt. Und weil ich hoffe, dass ich mit Zu jung für alt auch wieder einen Denkanstoß geben kann, wie das Ursula von der Leyen mal über die Wickelfront gesagt hat. Weil ich hoffe, dass ich mit Zu jung für alt wieder eine ähnlich gute Mischung gefunden habe wie bei dem Wickelfront-Buch, nämlich der Bettnartz, der drin vorkommt, aber als dramaturgisches Element und der transportiert, was die Schwierigkeit ausmacht, wenn man älter wird, was die Schwierigkeit ausmacht, mit dem Alter umzugehen, dass auf die Fragen eingeht, dieses Buch, warum altern wir über Nacht, warum fühlen wir uns manchmal so elend, anstatt uns zu freuen, dass wir nun Geld bekommen, ohne Arbeitsgegenleistung erbringen zu müssen. Und ähnlich wie bei der Wickelfront gab es auch hier zwei persönliche Momente, die mich bewegt haben, zu überlegen, ob das ein Thema sein könnte. Der eine Moment war der Moment, wo wir im vergangenen Herbst, also in den Herbstferien, ziemlich genau vor einem Jahr, in den Herbstferien 2017, mit den Zwillingen und der Rosa, mit Fanny, Lilly und Rosa im Freizeitpark, im Europapark Rust waren, unten in der Gegend von Freiburg, Achterbahn fahren von morgens bis abends. Und der Tag beginnt damit, dass meine Frau beim Frühstück sagt, Kinder, bevor wir noch in den Park gehen, bevor ihr noch mit dem Papa in den Park geht, hat der Papa uns schon 8 Euro gespart. Und sie winkt mit einer Karte und sagt, der Papa hat eine Rentnerkarte. So. Das war also für mich die Konfrontation mit dem Wort Rentner in dieser privaten Ebene, auf dieser privaten Ebene zum allerersten Mal, weil ich das chronologische Alter von 60, 61 erreicht hatte, mit dem man eine Rentnerkarte bekommen kann. Und meine Frau, die dafür sorgt, dass wir das Geld beieinander halten, hat natürlich die Vergünstigung in Anspruch genommen. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, im Buch ist die korrekte Zahl angegeben, es waren 8 Euro, die man als Rentner sparen konnte. Das war die eine Konfrontation. Und ziemlich zeitgleich, nicht ganz zeitgleich, aber ziemlich, kam mein Chef auf mich zu und wir hatten sowieso schon länger anberaumt, mal wieder einen Kaffee zu trinken. Und mein Chef...
Spiegel.
Ja, mein Chef. Aber der Spiegel und das Wort Spiegel taucht im Buch nicht auf, weil mir wichtig ist, dass es hier um allgemeine Situationen geht. Und auch kein Chef taucht mit Namen auf, keine Chefin, weil es darum geht, dass es ja Situationen sind, die wir alle irgendwo kennen, wenn wir ein bestimmtes Alter und eine bestimmte Situation, Entwicklungsposition erreicht haben. Und hier war es bei mir, es stand ein Gespräch an, was machen wir als nächstes, was hast du vor, was will ich als Chef und wie retten wir den Laden? So, und in dieses Gespräch geht der Dieter rein nach dem Motto, ich rette die Welt und natürlich auch meinen Arbeitgeber, das größte Magazin aller Zeiten, dem es nun auch nicht so glänzend geht, Stichwort Digitalisierung, Umwälzungen in der Medienlandschaft. Und aus dem Gespräch gehe ich wunderbar raus als derjenige, dem gesagt wird, wie unersetzlich er ist, wie viel Leistung er für den Spiegel gebracht hat und wie toll es ist, dass ich nun seit 35 Jahren für den Laden oder 33, 34 Jahre für den Laden arbeite. Und ganz zum Schluss sagt mein Chef, der auch mein Freund ist und ein Wegbegleiter auf vielen Reisen zu vielen Diktatoren war, sagt, aber tu mir einen Gefallen, Dieter, guck dir einmal unser Vorruhestandsmodell wenigstens an. So, und jetzt haben Sie genau die Situation, die viele von uns kennen, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben. Auf der einen Seite wird ihnen automatisch angeboten von der Bahn, von Vergnügungsstätten, nehmen Sie doch die Rentnerkarte, wenn Sie vorher Ihr Geburtsdatum, Ihre Geburtszahl eingeben. Und auf der anderen Seite sprechen Sie Vorgesetzte an, kommt die Firma auf Sie zu, der Human Resources Manager, und sagt, hör mal, wir machen ein Vorruhestandsmodell, Digitalisierung, du weißt schon, wir müssen Leute freisetzen. Das ist ein super Angebot, willst du nicht zugreifen? Und so wird aus dem Weltenretter derjenige, der sich einen Vorruhestand angucken soll. Und so wird aus demjenigen, der vor 10 Jahren noch schrieb, 50 ist nur eine Zahl, einer, der sagt, 60 ist nicht nur eine Zahl, 60 ist mehr. 60 ist ein richtiger Einschnitt, wo du plötzlich in so eine Kategorie kommst, die leider bei uns völlig negativ behaftet ist, nämlich Rentner. So, Tauben vergiften im Park, was sonst? Nicht mehr zum Hessischen Rundfunk gehen, mit Herrn Schellium sitzen und erzählen, sondern auf der Parkbank abwarten, bis die Sonne wieder untergeht. Und das war mir wichtig rüberzubringen. Ja, die Situation kenne ich selbst. Hier spricht kein Professor, der das soziologisch abhandelt, wie damals bei der Wiggelfront. Ich auch nicht der Wissenschaftler war, der als Sozialpädagoge oder Pädagoge nun Verhaltenstipps gibt für Eltern oder Erziehungstipps, sondern hier spricht der Betroffene, der das selber erfahren hat, mit der ganzen Authentizität desjenigen, der es kennt und der weiß, was er da fühlt und was er erlebt. Und der vielleicht, das müssen Sie dann beurteilen und die Leser, der es vielleicht halbwegs gut in Worte fassen kann und der wieder den Bettnatz als Figur nimmt, um das zu transportieren, was ich auf dieser Reise ins Alter, die ich dann selber begonnen habe, durch diese beiden Auslöser erlebt habe.
Jetzt haben Sie das ausgeführt, was Martin Walser, das Zitat habe ich auch von Ihnen, mich hat das Alter sensationell unvorbereitet erwischt. Einer der schönen Sätze von Martin Walser.
Über den wir jetzt nicht näher diskutieren
Nein,
wollen.
Nein, wir reden auch nicht über Helmut Karasek und andere Mitarbeiter Ihres Blatts, die ja das Alter gar nicht erwischt hat, weil sie sich mal schnell zur Seite geduckt haben und der neuen Frau oder der neuen Aufgabe oder dem neuen Rotlicht im Rundfunk zugewandt haben, bis eben ein ganz anderes Rotlicht ertönte und sie hin waren. Das heißt, Sie haben auch nicht Manfred Krug über Charles Brauer, das muss ich auch loswerden. Manche Männer machen sich ihre Enkelkinder einfach selbst. Ein wunderschönes Zitat. Sie hatten sich ja schon 3 gemacht in einem Alter, wo Sie noch nicht ganz der Opa-Typ gewesen sind.
Nein, da lege ich aber wirklich großen Wert drauf.
Ja, und jetzt finde ich aber sehr spannend. Ich habe ja Ihr Buch, also die DDRler haben früher die Zeitung von hinten gelesen, weil sie wussten, was vorne eh schon drauf ist. Ich habe auch Ihr Buch jetzt nicht von hinten, sondern ich habe bei Seite 188 angefangen. Da geht's um die Kategorisierung der Silberfüchse. Ach, das freut mich, dass Sie jetzt nachschlagen müssen. Also, und ich finde jetzt spannend diese Handlungsanleitung, weil da ist natürlich viel weniger vergnügliches Durcheinander der halslosen Monster drin. Da geht es eher um Ordnung. Also Sie haben den Hanseaten endgültig in sich erobert und Sie schlagen mir Gott und den Teufel vor. Und da fangen Sie also an mit auf keinen Fall warten. Das heißt, da gibt es dann für Sie die Kategorien der unterschiedlichen Rentenanwärter, Dieter Bettnarz. Vielleicht können Sie mir das ein bisschen bebildern. Also Sie wollen nicht zu den Weitermachern gehören, nicht zu den Befreiten, nicht zu den Nachholern oder den Anknüpfern im Ehrenamt.
Vielleicht lassen Sie mich da einhaken, um insofern etwas Ordnung in die vorhandene Ordnung zu bringen. Das ist nämlich in dem Buch so, dass ich im ersten Teil, nachdem ich persönlich berührt worden bin auf diese beiden Weisen, die wir gerade besprochen haben, vom Thema Alter, beruflich wie chronologisch, dass ich mich dann aufmache zu Experten und zu denen reise. Und die mir alle sehr persönlich Rede und Antwort stehen. Das Interessante ist, viele von den Experten erzählen ihre eigene Konfrontation mit dem Alter. Also man hat einen Herrn Kruse, Professor Kruse in Freiburg, einer der Päpste in der Altersforschung. Man hat den nicht nur als den Professor, sondern man hat den auch als den Menschen, wenn man dieses Buch liest. Oder Clemens Tesch-Römer vom Deutschen Zentrum für Altersfragen, der den Alterssurvey macht, ein ganz fundamentales Werk, das die Basis für viel Forschung hier in Deutschland ist und immer wieder erneuert und fortgeschrieben wird, auch den erlebt man jetzt nicht als den Statistikpapst, sondern als den Menschen, der selber auf eine ganz interessante Weise, die ich hier nicht verraten will, mit dem Thema Alter konfrontiert wird. Und ich bin, und deshalb habe ich nachgeschlagen, auch bei Silke van Dijk in Jena, einer sehr sozialkritischen Professorin, die für mich den ganz wichtigen Teil der ärmeren Bevölkerung und des DDR-Aspekts und wie man dort Rentnertum gesehen hat, reflektiert und wiedergibt. Und die hat eine gesamtdeutsche Studie von vielen, vielen hundert Seiten gemacht und die kommt auch auf verschiedene Rentnertypen. Und das fand ich ganz wichtig in dem Buch darzustellen. Also der Zufriedene, der Geschäftige, der Verhinderte, der Unruheständler, der Produktive, der Gebremste. Ich könnte das ganze Programm heute mit Ihnen allein über Silke van Dijk und ihre 6 Rentnertypen bestreiten. Und das andere, das sind die 4 Ruhestandsarten, die der Bremer Soziologe Gerhard Berger schon vor einigen Jahren entwickelt hat, auf die Sie jetzt verwiesen haben. Deshalb wollte ich das für den Hörer ein bisschen auseinanderfriemeln zwischen den Rentnertypen der Silke van Dijk, die ich gerade genannt habe, und den 4 Ruhestandsarten. Wie gehen Leute damit um? Und da gibt es eben den Befreiten, der erstmal froh ist, seine Arbeit los zu sein. Dann gibt es den Nachholer, der sagt, was ich schon immer alles machen wollte. Und ein besonderer Typ des Nachholers ist zum Beispiel jemand, der lebenslanges Lernen macht. Also die Soziologen, die Experten nennen das lebenslanges Lernen. Für den Menschen selber heißt das, Mensch, ich habe damals mein Studium so durchgezogen. Eigentlich wollte ich was ganz anderes studieren. Hat mich nicht Garibaldi viel mehr interessiert und sollte ich nicht nochmal in die Vorlesungen dazu gehen? Oder derjenige, der sagt, Mensch, verfluchte Hacke, es hat nur zur Volksschule gereicht oder zur Mittelschule. Ich möchte jetzt aber an die Uni gehen, da wollte ich immer mal hin und mir dies und jenes anhören. Und jetzt als Seniorhörer kann ich das machen. Das sind also spezielle Teile der Nachholer, aber Leute, die was nach, zum Beispiel Kreuzfahrer, sind auch Nachholer, die sich die Welt angucken wollen, die vorher nicht dazu gekommen sind durch die Kinder. Und die anderen sind die Weitermacher und die anderen sind die Anknüpfer. Das sind die, und da besuche ich die Menschen, die beispielhaft für diese Art der Ruhestandsbewältigung, des Ruhestandsverbringens, des Ruhestanderlebens stehen. Und das ist der zweite Teil des Buches. Der erste, die Fachleute mit ihrer eigenen Vita und ihren Erkenntnissen und Aspekten. Und dann ein Großteil und Schwerpunkt des Buches, der Besuch bei den Nachholern, bei den Befreiten, bei den Anknüpfern, bei den Weitermachern.
Und jetzt spielen wir welche Musik?
Also in dem Buch Zu jung für alt, da geht's um Reise und Aufbruch und deshalb bin ich für die Magical Mystery Tour, weil die kommt in dem Buch auch vor.
The Beatles, Magical Mystery Tour. Magical Mystery Tour. The Beatles. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur Dieter Bettnarz, Gastgeber Johannan Schelljem. Dieter Bettnarz, Zu jung für alt heißt Ihr Buch, Edition Körber. Der Untertitel vom Aufbruch in die Freiheit nach dem Arbeitsleben. Lassen wir ein paar wichtige und schmerzliche Momente weg. Am allerschmerzlichsten ist die Höhe der Rente. Die Höhe, das Wort ist da ein Euphemismus angesichts der 40 Jahre, die man dafür aufgewandt hat.
Ich finde es ganz toll, dass Sie den Untertitel zitiert haben, nämlich das Buch heißt Zu jung für alt und hat den Untertitel Vom Aufbruch in die Freiheit nach dem Arbeitsleben. Und das ist deshalb ein ganz wichtiger Titel, weil er mit dem Aufbruch eigentlich auch klar macht, der Autor selber bricht hier auf? Der wird konfrontiert mit dem Alter durch seinen Chef, durch seine reizende Frau, die mit der Rentnerkarte winkt, und geht dann hin zum Beispiel zum Rentenberater. Denn der Spiegel, bei dem ich ja gearbeitet habe, ist eine sehr soziale Firma und hat gesagt, alle Leute, die sich das Vorruhestandsmodell angucken wollen, alles freiwillig, alles nur mal angetippt und angeregt hier für die Älteren. Die können zu dem Rentenberater Herrn Reißig gehen und können sich da beraten lassen. Dem vertrauen wir als Firma, dem können Sie vertrauen und der berät Sie dann. Aber natürlich ist es eine erschreckend niedrige Summe und darum geht es in diesem Buch auch auf politischer Ebene, gesellschaftspolitischer Ebene, weil die Rente natürlich bei meinem Vater selig inzwischen noch 70% etwa seines ordentlichen Gehalts ausmacht. Also die Rente, die gedacht war als etwas, was den Lebensstandard wahrt. Jetzt haben wir eine Rente, die ja nur im Grunde genommen eine Grundsicherung ist. Das heißt, wir stürzen da schon, wenn wir normal und gut verdient haben, erstmal ab auf ein Niveau, das einen schlucken lässt. Und das finde ich auch, muss man sich nicht schämen, das einzuräumen. Und dann lasse ich den Leser aber auch teilhaben an meinem Entwicklungsprozess, wenn ich nämlich mit der Frau Silke van Dijk und anderen spreche, wenn ich mich in die Recherche begebe, wo ich auch schreibe, ich senke ganz demütig mein Haupt, weil das, was ich bekomme, ist sehr, sehr viel Geld, gemessen an dem, was andere bekommen, die meinen größten Respekt haben als Kumpels im Ruhrpott und 10 Stunden am Tag die Sonne nicht sehen, Leute, die in großen Kaufhäusern Socken verkaufen, Leute, die an der Kasse sitzen in Supermärkten und wenn sie nur eine Briefmarke nicht ausgezahlt und angerechnet haben oder eine Rabattmarke schon mit Kündigung bedroht sind. Also meine Demut und meine Entwicklung ist ganz wichtig, weil ich glaube, dass das auch die Entwicklung ist, die ich den Menschen wünsche, wenn sie enttäuscht sind, wenn sie überrascht sind, dass sie dann für sich diese innere Offenheit haben, diese seelische Bereitschaft zu reflektieren, sich das anzuschauen. Und dann wird aus dem Dieter, der den Rentenberater fragt, in der Woche, der Dieter, der ganz still und kleinlaut wird und sagt, liebe Leute, das Rentenniveau ist so weit abgesackt und Leute, die nicht wie du 40 Jahre durchgearbeitet haben, sondern aufgrund widriger Umstände, denken Sie nur an die Frauen, Frauen, die mit Kinderzeit draußen sind, die ihren Beruf aufgeben. Also da haben wir es mit einer Situation zu tun, wo das Rententhema aus sehr, sehr gutem und bis hin zu tragischem Grund ein großes Thema ist und uns auch noch sehr beschäftigen wird.
Aber Dieter Bettnatz, wird da nicht das psychische, das existenzielle Problem dieser Menschen, die am letzten Freitag noch zur Arbeit gegangen sind, wie die 40 Jahre vorher, und nun am Montag frühstücken können, solange sie wollen, nicht überlagert von dem existenziellen finanziellen Problem, weil der Vermieter kennt ja keine Reduktion des Mietzinses, den er für seine Wohnung haben will, bloß weil der Mensch jetzt ein Ruheständler ist.
Das ist ganz wunderbar, dass Sie das fragen und sagen. Und wir haben uns hier spontan verabredet. Also ich kenne Ihre Fragen nicht, aber ich bin dankbar für diese Frage, weil diese soziale Komponente ein ganz entscheidender Punkt ist. Der zweite Punkt ist die soziale, gesellschaftliche Ebene, der Verlust von Freunden. Und der dritte Punkt ist der Verlust von Selbstwertgefühl. Das heißt, wir haben es mit der ökonomischen Situation zu tun, die sich radikal ändert für die meisten. Wir haben es mit der sozialen Situation zu tun, die sich radikal ändert, weil die Freunde, die Beziehungen, die vermeintlichen Freunde, die Arbeitskollegen wegbrechen. Und wir haben es mit der psychischen Situation zu tun, weil das Selbstwertgefühl wegbricht, wenn man nicht mehr ist der Mann von. Und deshalb beleuchte ich auch die verschiedensten Menschen, die ich besuche, deshalb beleuchte ich deren Situation, deshalb besuche ich sie, um an deren Beispiel zu erzählen, wie ist es denen ergangen und wie gehen die damit um. Und ich besuche auch ein, zwei Menschen, denen es nicht so gut geglückt ist, damit umzugehen. Aber natürlich ist mir wichtig, mit diesem Buch auch Mut zu machen. Das heißt, es wird nichts verschwiegen, es wird nicht die soziale Situation und Härte verschwiegen. Aber ich möchte doch die Menschen entlassen am Ende des Buches und auch in den einzelnen Kapiteln mit dem Gefühl, liebe Leute, da geht noch was. Wenn euch der Chef anspricht und sagt Vorruhestand, heißt das nicht, das ist das Ende der Welt. Wenn der Rentenberater euch eine Zahl nennt, die erschreckend ist, dann bedeutet das Einschnitte. Aber auch das ist nicht das Ende der Welt. Und wenn Arbeitskollegen nach 20, 30 Jahren wegbrechen oder auch nach 4, 5 Jahren, auch das sind entscheidende Jahre, dann ist auch das nicht das Ende der Welt, weil wir auf unserer Reise, die Leser und ich, eben zu diesen Menschen gehen, die uns helfen, an ihrem Beispiel zu erklären, wie man damit umgehen kann.
Aber wie kommen Sie dann dazu, Dieter Bettnartz, im Untertitel etwas von einem Aufbruch in eine Freiheit nach dem Arbeitsleben zu sagen? Das sind ja mindestens zwei Euphemismen. Was sind das für Aufbruchsmöglichkeiten, die dann ein, ja, ich kann es auch ohne Anführungsstriche sagen, armer Rentner hat?
Also der Untertitel vom Aufbruch in die Freiheit nach dem Arbeitsleben, der ist eigentlich ganz bewusst gewählt. Denn wir wollten
deutlich... Als Provokation?
Nein, der ist wirklich als Ermutigung gewählt, weil das Buch ist in der Edition Körber erschienen. Edition Körber ist die Edition der Körber Stiftung. Und die Körber Stiftung ist nicht nur einer der wirklich großen deutschen Stiftungen, sondern auch einer wirklich der engagierten Stiftungen, gesellschaftspolitisch engagierten Stiftungen, die sich zum Ziel gesetzt haben, gerade das Thema demografischer Wandel, das Thema Alter, älter werden, altern und den Umgang damit zu einem ganz zentralen Thema zu machen. Und das finde ich deshalb wichtig, weil das ein Thema ist, wo doch andere gesellschaftliche Funktionsträger, Organisationen eher zurückhaltend sind. Das Thema Alter ist nicht sexy. Umso wichtiger ist es, dass eine Stiftung sagt, wir greifen das Thema auf, wir schreiben es auf unsere Fahnen und wir propagieren es durch Veranstaltungen, durch Seminare oder durch die Publikation eines solchen Buches. Und Aufbruch soll heißen, liebe Leute, wenn morgen eure Frau mit der Rentnerkarte wedelt und 8 Euro spitzzüngig sagt, seien gespart worden. Wenn morgen euer Chef kommt und sagt, wollt ihr euch nicht das Vorruhestandsmodell ansehen, seht es nicht als Absturz. Ja, das ist der erste Reflex. Man ärgert sich, man fühlt sich getroffen, man fühlt sich stigmatisiert als Rentner, als Alter, weil beides negativ besetzt ist. Aber es soll verstanden werden als eine Art von Aufbruch. Es soll heißen, wir gehen nicht in irgendeine lamoyante Art von Zugabe. Nach dem Motto, 1,5 Stunden hat das Theater jetzt gespielt und nun kommen wir nochmal für 3 Minuten raus und dürfen nochmal vor den Vorhang treten. Nein, wir reden nicht über Zugabe. Wir reden auch nicht über Restlaufzeit. Wie schrecklich hört sich das denn an? Wir reden auch nicht darüber, dass man sagt Nachspielzeit, sondern es soll wirklich verstanden werden als seid selbstbewusst, egal wie hoch die Rente ist, egal auch wie niedrig sie ist, egal wie man sich im ersten Moment fühlt, denn diesen ersten Moment kenne ich ja selbst. Es geht dann darum, diese Sichtweise zu finden, die das Alter positiv besetzt, wo man den Blick weitet. Und alt ist man gar nicht so sehr chronologisch. Natürlich ist man mit 80 nicht mehr fit wie mit 18. Das ist was anderes. Aber das Altsein für mich, das definiert sich eher dadurch, dass für mich jemand alt ist, der einen verengten Blick hat, der nicht mehr einen weiten Blick hat. Und in diesem Buch geht es mir darum, zu Leuten zu gehen, die diesen weiten Blick für sich gewonnen haben, hart erarbeitet haben, hart erkämpft haben. Das ist nichts, was man geschenkt kriegt. Aber wenn man den weiten Blick hat, dann sieht man das Alter nicht als Absturz, sondern als Aufbruch. Und dann sieht man Rentner sein und Vorruhestand nicht als Verlust, wo mir die Visitenkarte genommen wird, sondern als Freiheit. Und dann sieht man Freiheit auch nicht als Bedrohung nach dem Motto, oh Gott, was mache ich denn jetzt den ganzen Tag? Sondern man sieht die Freiheit auch als Möglichkeit. Aber das bedarf des weiten Blicks. Und das ist ein ganz zentrales Thema dieses Buches, diesen weiten Blick zu bekommen, sich den zu erarbeiten und dann zu schauen, wirklich im Wortsinne zu schauen, was ich mit dem weiten Blick an neuen Perspektiven sehe.
Aber was bedeutet das, wenn ich in Ihrem Buch Hartmut Radebold begegne, der zwar als junger Psychiater 3 Jahre in einer Klinik für Altersmedizin in Berlin gearbeitet hat, aber ich kenne ihn als Kriegskind. Dessen weiter Blick ist ja dadurch entstanden, der ist heute 83, dass er in seinem Leben schon ein paar Mal ganze Zivilisation weggesprengt bekommen hat. Das heißt, er musste sich existenziell auf völlig neue Weisen, auf völlig neue Gesellschaften, auf völlig neue Einsichten einstellen, die wir Wohlstandskinder, die wir nicht einen einzigen Schuss erlebt haben, in unserer mit Zentralheizung gewärmten Karriere überhaupt nicht kennen.
Aber das ist doch gerade die große Leistung von jemandem wie dem Professor Radebeult, der in dem Buch auftaucht, dass er es immer wieder geschafft hat, in seinen 83, Mitte 80 ist er jetzt, Jahren, immer wieder diese neue Perspektive zu finden. Und er ist insofern ganz wichtig in diesem Buch, weil er mich zwei Sachen lehrt. Das eine ist, man muss seinen roten Faden finden, den man im Leben gehabt hat, um diesen roten Faden dann im Alter weiter zu knüpfen und weiter zu verfolgen.
Da kommen Sie als ordentlicher Journalist natürlich auf die englische Armee mit dem, was eingefleischte Seilspezialisten Seele nennen, mit dem roten Faden in der Mitte des Taus, die sich durch alle Wicklungen geschützt durch das ganze Seil ziehen.
Genau, und den roten Faden zu finden, das ist etwas, was Radebeults Botschaft ist, diesen roten Faden zu finden, ihn zu suchen, also sich bewusst zu sein, erstmal, dass es so etwas gibt, ihn dann zu suchen, ihn dann zu finden und ihn dann zu verfolgen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft für das Alter, weil dieser rote Faden oft verloren gegangen ist, wir uns dessen gar nicht bewusst sind.
Aber da bräuchte man doch jede Menge Therapeuten für Alte, die gleichzeitig dem Einwand ansehen, zuhören müssten. Also hör mal, bei dir eine Psychoanalyse anzufangen, das lohnt sich ja nicht, bis wir fertig sind, liegst im Grab.
Also ich glaube, dass zum Beispiel Ihre Sendung, unsere Sendung jetzt hier ganz wichtig ist, wenn bei den Menschen, die uns jetzt zuhören, einfach sowas hängen bleibt wie das Bild des roten Fadens. Und wenn bei den Menschen hängen bleibt zu sagen, diese Frage, wenn die Sendung gleich vorbei ist, wenn Sie nochmal Musik gespielt haben, wenn man aus dem Auto steigt oder wenn man zurück in die Küche geht und das Radio Radio sein lässt. Wenn man dann als Gedanken einfach hat, sag mal, dieser Bettnerz da mit seinem Buch Zu jung für alt und dem Aufbruch in die Freiheit nach dem Arbeitsleben. Was hat der vom roten Faden gesagt? Was ist das für ein Gedankenbild, das mit dem roten Faden verbunden ist? Und wenn man dann morgen früh unter der Dusche noch einmal innehält und sagt, so, was ist denn eigentlich mein roter Faden in meinem Leben? Und da, und das meinte ich vorhin damit, dass alle, die ich besucht habe, auch von sich etwas erzählen. Da ist Radebeult ganz wunderbar, weil nämlich seine Kriegskinderfahrung plötzlich etwas ist, was ihm bewusst geworden ist, schon vor vielen Jahren, aber im Rahmen seines Älterwerdens, als der rote Faden, der durch sein Leben geht. Und so wurde der Radebeult, der Professor war und hochverdienter, anerkannter Alterspsychologe und Alterspsychotherapeut ist, der einer der ersten war, der überhaupt gesagt hat in Deutschland, alte Leute haben eine Therapie verdient. Wir dürfen doch nicht vergessen, und das macht Radebeults Verdienst aus. Früher hat man gesagt, alte Leute brauchen keine Zähne mehr, alte Leute brauchen keine Operation mehr, alte Leute brauchen schon gar nicht irgendeine Therapie. Und der Radebeult hat gesagt, nein, für eine Therapie ist es nie zu spät. Und das ist ein großer Verdienst von Radebeult. Und das hat etwas damit zu tun, dass er über seine eigene Kriegskindvergangenheit diesen eigenen roten Faden gefunden hat und gesagt hat, hey, wenn mich aus meiner Vita als Kriegskind das Kriegskindsein, das Kriegskindtrauma so beschäftigt, dann beschäftigt es doch auch noch andere. Und dann sind da doch Leute, die meine Hilfe brauchen könnten. Und plötzlich entdeckt man auch innerhalb des großen Feldes der Therapie, wo ist der eigene rote Faden, der verbunden ist mit Identität, mit Sinnhaftigkeit. Und wenn man das findet, dann hat man auch eine Chance, in dem Alter den roten Faden weiterzuknüpfen, weiter zu verfolgen und damit auch Sinnhaftigkeit fürs Alter, für die Zeit nach dem Arbeitsleben zu finden. Und deshalb ist Radebeult ganz wichtig hier in diesem Buch. Und er hat mich gelehrt, dass es einen Unterschied gibt zwischen traurig sein und trauern. Und wenn ich ausscheide aus dem Berufsleben, dann gibt es vielleicht ganz, ganz wenige Seelen, die sagen, das macht mir nichts. So, und dann ist das okay. Aber die meisten sind traurig. Und dann gibt es die nächste Stufe, die jenseits der Traurigkeit ist, nämlich die wirkliche Trauerarbeit. Und es ist wichtig, Abschied zu nehmen. Es ist wichtig, diese Trauerarbeit zu leisten und sich zu verabschieden von dem einen Leben, damit man dann, wenn die Trauerarbeit geleistet ist, offen ist, und damit sind wir wieder bei Offenheit, bei Weite des Blicks, für das, was nun als nächster Lebensabschnitt kommt.
Zu jung für alt, Dieter Bettnarz, danke für das Gespräch über den Aufbruch in die Freiheit nach dem Arbeitsleben und die Auseinandersetzung mit dem Wunsch nach halslosen Monstern. Mit welcher Musik geleiten wir die Zuhörer aus dem Doppelkopf auf HR2 Kultur?
Also es wird völlig kitschig sein, aber Sie fragen mich das so spontan und ich sage, da fällt mir natürlich Udo Jürgens ein mit 66 Jahren und dann gehen wir nochmal vollen Sound auf die Zeit danach.
Danke, dass Sie da waren, Gastgeber Johann Schelljem.
Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich erst Rentner bin. Sobald der Stress vorbei ist, dann lang ich nämlich hin. Aha. 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 Da fühl ich äußerst lässig, das Haar, das mir noch blieb. Ich ziehe meinen Bauch ein und mach auf heißer Typ. Aha. 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 Und sehen mich die Leute entrüstet an und streng, dann sag ich, meine Lieben, ihr seht das viel zu eng. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran.